Wohlauf, lasst uns eine Stadt und Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden vielleicht zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und Turm, die die Menschenkinder baueten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, das sie vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache da selbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache vernehme. Also zerstreuete sie der Herr von dannen in alle Länder, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher heißt der Name Babel, dass der Herr da selbst verwirrte alle Länder Sprache und sie zerstreute dann in alle Länder. Erstes Buch Mose, übersetzt von Martin Luther aus dem Hebräischen. Im Schatten von Babel. Mit Christian Schidlowski, Markus Lindler und Helmut Fittinghoff. Gesprochen von Wolfgang Reischer und Jörn Hagen. Ein Beitrag von Benjamin Brandt, Paul Blotzki und Hannes Mahr.
Nicht nur Inhalt, sondern auch die Form, Grammatik und Wortwahl dieses Bibelzitates zeigen, die Übersetzung alter Texte birgt einige Schwierigkeiten. Ob nun wirklich die Babylonier dafür verantwortlich sind oder doch einfach die Evolution. Auch heutzutage ist die Trennung der Kulturen und ihrer Sprachen allgegenwärtig. Da stehen auf einer Speisekarte im Amerika-Urlaub schon mal Gerichte wie Zwiebel ruft an. Eigentlich sind damit die Onion Rings gemeint. Nur eine von vielen kulinarischen Übersetzungspannen aus Axel Hackes Buch Oberst von Huhn bittet zu Tisch. Aber sprachliche Differenzen führen nicht nur zu Schwierigkeiten beim Essen bestellen im Urlaub, manchmal kann das auch wirklich unangenehme Folgen haben. Wie etwa vor einigen Jahren, als der russische Konzern Gazprom und seine nigerianischen Partner einen Namen für ihr gemeinsames Joint Venture gesucht haben. Am Ende wurde es dann Nigas. Auf den ersten Blick vielleicht eine schöne Mischung aus Firmen- und Landesname, vor allem aber eine Beleidigung für Schwarze. Auch der ehemalige australische Chefdiplomat Richard Woolcott erzählt in seinen Memoiren von misslungenen Übersetzungen. In seiner Antrittsrede wollte ein australischer Diplomat zum Ausdruck bringen, dass sein Leben in zwei Abschnitte geteilt ist. Gesagt hat er allerdings, wenn ich mein Hinterteil ansehe, so stelle ich fest, dass es in zwei Hälften geteilt ist. Ob es sich nun um Beleidigungen, unvorteilhafte Markennamen oder peinliche Ansprachen handelt, wenn wir in einer anderen Sprache verstanden werden wollen, gestaltet sich das oft schwieriger als gedacht. Und gerade Martin Luthers Text zeigt, dass es speziell bei älteren Texten hohe sprachliche Hürden gibt. Christian Schidlowski, Regisseur und Autor, kennt diese Schwierigkeiten sehr gut. Er hat den Altmeister der englischen Literatur ins Deutsche übersetzt.
Es gibt ein Stück von Shakespeare, das heißt Twelfth Night or What You Will. Das habe ich jetzt in diesem Sommer vorwiegend der ersten Jahreshälfte übersetzt und im Moment inszeniere ich es mit Premiere am 25. Januar.
Bei Schidlowskis Übersetzung fällt vor allem die starke Abweichung vom Original auf. Da ist der Narr ein Wirt, der Herzog ist der Chef des hiesigen Stammtisches und die Gräfin ist die Besitzerin der Hafenkneipe, in der das Stück spielt. Es ist also eine etwas andere Shakespeare-Übersetzung geworden.
Es geht für mich zum Beispiel auch nicht darum, jetzt eine neue, allgemeingültige Übersetzung von Was ihr wollt herzustellen. Also den Ehrgeiz habe ich nicht. Und in meiner Übersetzung zum Beispiel habe ich den Versuch gemacht, auf der einen Seite eine sehr heutige Sprache zu benutzen, die trotzdem das Historisierende nicht verleugnet, aber verständlich macht und immer wieder den Raum fürs Poetische öffnet, bei Gleichzeitigkeit von wirklich derber Komik, über die man auch heute noch lachen kann. Weil die ganzen Späße aus der Shakespeare-Zeit, die verstehst du ja zum Teil nicht mehr.
Aber wie schlägt man als Übersetzer dann die Brücke von einem gut 400 Jahre alten Text in die Gegenwart? Wie geht man mit Stellen um, die man heute nicht mehr ohne weiteres versteht?
Indem ich deutsche Äquivalente benutzt habe. Also hier in diesem Stück gibt es viele derbe Lieder, die gesungen werden. So Kneipenlieder mit eindeutig sexuellen Konnotationen. Wenn du das wortwörtlich übersetzt, mal unabhängig davon, dass die Lieder sowieso kein Schwein mehr kennt und auch die Melodien nicht, Aber selbst wenn du es wortwörtlich übersetzt, dann das bringt nichts. Das versteht kein Schwein. Das ist völlig für die Katz. Das ist albern. Aber wenn du weißt, dass du dich entschieden hast, dieses Stück sozusagen im Karneval spielen zu lassen, weil das ein ähnlich ausgelassenes, saturnalisches Treiben hat wie die Zwölfte Nacht bei Shakespeare. Und dann kannst du den Sir Toby singen lassen. Jetzt ziehen wir los mit ganz großen Schritten und der Erwin packt der Heidi von hinten an die Schulter. Dann ja, ist so ein Gottlieb-Wenderhals-Song. Das hat natürlich Shakespeare nicht geschrieben, aber es trifft genau den Punkt. Es ist ein derbes Lied mit einer sexuellen Konnotation, das aus einer Feierlaune entsteht und für eher eine pöbelhafte Gesellschaft spricht als für was auch immer. Also du musst versuchen, Äquivalente zu finden, die im deutschen Sprachgebrauch funktionieren. So bin ich damit umgegangen. Das ist aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich, das machen andere Übersetzer zum Teil auch. Und kommen damit zum Teil noch viel weiter weg von dem, was da bei Shakespeare stand.
Wo wir schon mal bei anderen Übersetzern sind, ob Frank Günther, Thomas Brasch oder Christoph Maria Wieland. Es gibt eine ganze Menge deutscher Übersetzungen von Was ihr wollt. Doch sie alle unterscheiden sich stark, obwohl der Ausgangstext ja der gleiche ist. Aber wie kommt das eigentlich zustande? Woher kommt diese Vielfalt?
Ich sag mal so, da wo es für mich immer am deutlichsten ist, du kannst bei Shakespeare, ich glaube wirklich alles, sexuell doppeldeutig begreifen. Du hast aber im Deutschen nicht für alles dieselben Doppeldeutigkeiten. Da musst du dich entscheiden, welche Ebene du übersetzt. Am deutlichsten ist es bei dem Wort Lie, das heißt Lügen und Liegen. Das kannst du aber im Deutschen mit Lügen und Liegen, das klingt doch dann zu unterschiedlich, um wirklich zu Missverständnissen oder Doppeldeutungen. Entweder das heißt Lügen oder das heißt Liegen. Ne? So. Dann müsstest du deine Figur schon wieder einen Dialekt sprechen lassen, in dem Lügen und Liegen ähnlich klingt. Aber das wird dann nicht unbedingt der Figur gerecht. Und dann wundert man sich, warum die eine Figur Dialekt spricht und die anderen Hochdeutsch oder andere. Weißt du, das hat sofort einen Rattenschwanz von Entscheidungen, zieht das nach sich. Und der eine Autor entscheidet sich für die eine Ebene, der andere für die andere. Dann ist manchmal Shakespeare drei- und vierdeutig, also kann man sich noch für die dritte und die vierte Ebene oder Bedeutung entscheiden. Du kannst dich entscheiden, die Reime zu ignorieren. Du kannst dich entscheiden, die Reime auch im Deutschen gereimt zu übersetzen. Dann musst du andere Wörter benutzen, weil die englischen, also wenn ein Wort lässt sich nicht eindeutig so übersetzen, dass in der zweiten Zeile auch das andere Wort eindeutig übersetzt den Reim ergibt und. Du musst ständig Entscheidungen treffen, hilft alles nichts. Und wenn das jeder macht, dann kommt jeder zu seinen Ergebnissen. Und das ist das Spannende und das Schöne daran.
Übersetzung ist also nicht nur die reine Übertragung von Wörtern und Formulierungen. Der kulturelle Hintergrund, der Gedanke hinter dem Stück und die Intention des Übersetzers spielen eine weitaus größere Rolle. Aber nicht jeder besucht das Theater und nicht jeder Text ist 400 Jahre alt. Also wie sieht es eigentlich heute aus? Gerade in Zeiten der Globalisierung, in der die Kulturen näher zusammenrücken, muss man immer öfter sprachliche Barrieren überwinden. Es gibt Verständigungsprobleme im Internet, im Urlaub und sogar im Supermarkt. Ein Lockenstab der Firma Clairol war in Deutschland ein Ladenhüter, weil er Miststick hieß. Selbst bei Namen scheint es also Schwierigkeiten zu geben. Viele Firmen wollen den internationalen Markt erschließen. Doch wie soll das funktionieren, wenn zum Beispiel Chinesen den Markennamen nicht einmal aussprechen können? Wie also kreiert man einen Namen, der auch in Frankreich und China funktionieren soll? Markus Lindler, Geschäftsführer der Namensagentur Nambos, erklärt das folgendermaßen.
Von unserer Perspektive aus sind die romanischen Sprachen immer so die Vorbilder. Wenn man einen schönen Namen macht, das gilt dann immer so als schön, darf jetzt nicht zu spanisch klingen, klar. Griechisch ist auch wieder so, wo man sagt, wenn man da Rückschlüsse drauf ziehen kann, ist im Moment jetzt auch nicht so beliebt. Aber es ist halt eben schon emotional was anderes als jetzt ein englischer Name. Aber das verschiebt sich dann von Land zu Land in der Wahrnehmung. Also wenn es in Frankreich, dann wird halt Englisch zum Beispiel natürlich als böse wahrgenommen. Aber in Osteuropa gilt das Englisch immer noch als sehr fortschrittlich. Und das ist aber natürlich nicht verallgemeinerbar, sondern in vielen Ländern gilt genau das nicht.
Kann es dann, obwohl die Kulturen so unterschiedlich sind, einen Namen geben, der überall funktioniert?
Also sagen wir mal so, der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer Englisch. weil man hier natürlich die größte Verbreitung hat. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in China sitzen und Sie bekommen einen Namen, der rein deutsch ist, dann ist die Reaktion eben, weiß ich nicht, wie ich das sprechen soll, komisch, so. Wenn es aber Englisch ist, dann wird es halt meistens wahrgenommen als Englisch, versucht zu übersetzen. Wenn das gelingt, okay, wenn es nicht gelingt, auch okay, aber es ist irgendwie nichts, vor dem ich Angst habe. Es gibt ja viele verschiedene Alphabete und selbst wenn man jetzt ein Alphabet hat, wo kein X drin ist, kann man auch einen entsprechenden Markennamen verstehen, der mit X anfängt. Aber manche Sachen sind halt schwieriger und manche Sachen sind halt leichter. Also es gibt keinen Namen, der auf der ganzen Welt gleich verstanden und gleich ausgesprochen wird.
Im Chinesischen gestaltet sich die Integration von Fremdwörtern allerdings schwieriger, weil man dort für jedes Wort auch ein neues Schriftsymbol braucht.
Also oft ist es so, dass für den asiatischen Raum die Namen transkribiert werden. Dann gibt es dann halt Übersetzungen, die kann man dann halt entweder inhaltlich machen oder lautlich machen. Coca-Cola heißt dann da nicht Coca-Cola, sondern Kukulele, glaube ich. Also was sehr laut mal sehr nah dran ist, aber eben auch heißt angenehm im Mund sinngemäß. Da hat man also eine semantische Übersetzung, die nah irgendwo am Thema liegt und auch noch eine phonetische, aber man hat nicht das Gleiche genommen, sondern man hat es angepasst an die Sprache.
Kann ich es in den Mund nehmen, kann ich Freude haben. Das heißt, nehme ich es in den Mund, habe ich Freude. Sehr schön gemacht. Und heißt Körler. Ist also ungefähr der gleiche Laut, eine der wenigen hervorragenden Übertragungen ins Chinesische.
Helmold Wittinghoff ist ehemaliger Professor der Sinologie. Das heißt, er ist ein Experte, was die chinesische Sprache und Kultur angeht.
Zum Beispiel die Firma Siemens hat keinen Sinologen gefragt, hat sich dann lautlich den Namen gegeben, Siemen. Gungse heißt Firma und Siemen ist Siemens. Aber Siemen heißt eigentlich westliches Tor, ist ein Familienname, der aus einem der berühmtesten Liebesromane, in einem Liebesroman eigentlich die Berühmtheit. Ne? Das ist Siemen und seine 6 Frauen. Ich weiß nicht, ob die Firma Siemens das hatte. Und jeder Chinese lacht.
Schon die Übersetzung romanischer Sprachen, etwa vom Englischen oder Spanischen, gestaltet sich oft schwierig. Das Chinesische aber bietet ganz besondere Herausforderungen.
Die benutzen das lateinische Alphabet für die Umschrift der Laute ihrer Zeichen. Und das Problem ist, es gibt ungefähr, so genau weiß man nicht, so 60.000 bis 80.000 Zeichen, die sich noch unterscheiden, also von den Lauten gibt es ungefähr 450 Silben und dann gibt es noch 4 Töne und dann sehen Sie schon, wenn Sie das hochrechnen, es ist nicht ganz genau so, ne, das sind knapp noch nicht einmal 2000 Möglichkeiten der Unterscheidung und dafür müssen Sie, ja, sagen wir mal 80.000 Zeichen damit. Da gibt es also unglaublich viele homophone, gleichlautende Wörter, die nur im Schriftbild unterschiedlich sind. Das heißt also, wenn mir irgendjemand sagt, er heiße, sagen wir, Mao Zedong, kann ich nicht die Zeichen genau hinschreiben, weil es gibt so viele Maos, so viele Z, so viele Dung. Da muss er mir das Zeichen hinschreiben, dann weiß ich genau.
Mit so vielen Problemen, die Übersetzungen mit sich bringen, wäre da nicht eine Einheitssprache die Lösung?
Nein, das glaube ich nicht. Dann würde die Gesellschaft auseinanderbrechen, weil eine Einheitssprache müssten sie ja pflanzen in die Massen. Das muss ja von unten kommen praktisch. Man kann von oben drücken, aber unten kommt man nicht ran. Sprache vermittelt gleichzeitig Kultur. Und wir haben ja Einheitssprachen, wenn Sie so wollen, in Mathematik. Sagen wir, im Internet und so weiter, die vermitteln dann kaum mehr das, was eigentlich so unterschwellig weitergeht. Wenn Sprache nur reine Kommunikation wäre, dann würde man sie ja ökonomischer gestalten können.
Sprache ist keine Mathematik. Selbst durch die Globalisierung, das Internet und alles, was dazugehört, sind wir wohl doch immer noch zu verschieden, um uns ohne Probleme zu verständigen. Diplomaten werden sich also weiterhin blamieren, Speisekarten werden uns noch lange aberwitzige Gerichte anbieten und auch im Supermarkt wird man noch über den ein oder anderen Namen schmunzeln können.